Hier ist der Weltspiegel-Podcast. Unser Blick in die Welt mit den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD. Jede Woche eine halbe Stunde Welt aufs Ohr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Johanna Jeschke und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. 37 Grad in Athen, 40 Grad auf Sizilien, 38 Grad an der Alhambra. Klingt nicht nach einem entspannten Urlaub? Das finden auch diese beiden hier.
Ich glaube, letzte Woche habe ich gehört, dass in Griechenland die Attraktionen geschlossen haben, weil da die Leute reihenweise umgekippt sind auf der Akropolis und so. Muss ich nicht haben.
Abartig warm. Die Bewegung macht keinen Spaß. Dann ist man irgendwie nur auf der Suche nach Schatten. Man muss ständig irgendwie Kopfbedeckung tragen, sich stets und ständig eincremen und macht einfach keinen Spaß.
Ja, macht keinen Spaß und deshalb zieht es immer mehr Urlauberinnen und Urlauber weg aus Italien, Spanien oder Griechenland hin nach Skandinavien zum Beispiel. Dänemark, Schweden, Norwegen sind total im Trend, auch weil es da statt 35, 40 Grad entspannte 25 Grad frisch ist. Coolcation ist das Stichwort. Ist das jetzt nur ein Marketing-Gag oder was steckt dahinter? Darüber sprechen wir in diesem Weltspiegel-Podcast. Wir schauen nach Skandinavien, aber auch dahin, wo die Hitze tobt, nach Südeuropa. Und wir erklären, wie der Klimawandel Urlaube und Reisen verändern wird. Wir starten in Skandinavien. Mein Kollege Christopher Sell aus dem ARD-Studio in Stockholm hat sich an eine Touri-Gruppe drangehängt. Und wenn ich drangehängt sage, dann meine ich auch drangehängt, also im wahrsten Sinne des Wortes. An einem Seil hat er mit ihnen einen Gletscher in Norwegen bestiegen. Hi Christopher.
Hallo.
Nimm uns doch mal mit, wo warst du da unterwegs auf der Gletschertour und wie sieht's da aus?
Also das war total atemberaubend. Man ist belohnt worden, weil der Aufstieg ganz schön anstrengend war. Aber wenn man sich rumgedreht hat, dann kam so langsam die Sonne über dem Tal raus. Und das war ein Gletschersee mit tiefgrünem Wasser. Rechts und links schroffe Felswände, an denen Wasserfälle herunterliefen. Und unter einem das Eis, die Sonne im Gesicht, sodass es dann doch ein wenig gewärmt hat auch. Das war ein ganz, ganz ergreifender Moment und das hat schon eine ganz schöne Faszination gehabt. Diese Landschaft dort in der Region in Norwegen ist wirklich unbeschreiblich schön.
Ihr hattet neben eurem normalen Kamera-Equipment da auch noch so eine Spezialausrüstung dabei. Erzähl mal, was braucht man für so eine Gletschertour in Norwegen alles?
Ja, ehrlich gesagt ein bisschen mehr, als wir gedacht haben. Wir haben das offen gestanden etwas unterschätzt, denn der Bergführer, mit dem ich vorher Kontakt hatte, der hat uns gesagt, komm, ihr braucht ein bisschen Fitness und am besten keine Flipflops und dann rauf auf den Gletscher. Die ersten 200 Höhenmeter war das auch kein Problem. Dann ging es ins Eis und was wir nicht bedacht hatten, dass wir dort in einer sogenannten Seilschaft unterwegs sind. Das heißt also an einer langen Leine vorne der Bergführer, dann hast du einen Eispickel in der Hand, so Eiskrallen, Steigeisen unter den Füßen und wir, im Gegensatz zu allen anderen, die in der Tour und in der Seilschaft waren, natürlich auch noch unser Kamera-Equipment auf dem Rücken und in der Hand. Das ist dann leider gleich mächtig schiefgegangen, denn unser Tonkollege, der Arme mit Angel- und Drohnenausrüstung, ist dann erstmal weggerutscht und mit der Hand in den Eispickel reingefallen.
Oh Gott.
Also quasi das scharfe Stück, ne, was man dann in der Situation in der Hand gehalten hat, da ist er sozusagen mit der Hand draufgefallen. Oh. Den mussten wir dann erstmal vor Ort versorgen und zurücklassen. Wir haben dann kurzfristig umgesattelt. Ich habe dann den Ton gemacht oben auf dem Gletscher und der Kollege, der unten geblieben ist, dem ging es dann relativ schnell wieder besser. Den haben wir da etwas verarztet. Der hat dann dort auf uns gewartet und das hatte einen Vorteil, der konnte dann aus der Position heraus seine Drohne fliegen lassen, seine Kameradrohne und konnte ganz tolle Bilder machen. Abends hat er dann noch mit 4 Stichen die Hand genäht bekommen und inzwischen ist er wieder fit und alles vergessen. Jetzt kann man drüber lachen.
Kompletter Körpereinsatz tatsächlich, aber es klingt
in der Tat
absolut anstrengend. Wie haben das denn die Touris mitgemacht, wenn das normalerweise Leute sind, die vielleicht eher am Strand und in der Sonne abhängen?
Naja, also das waren natürlich auch Touristen, die gerne aktiven Urlaub machen, ne? Die hatten auch kein Kamera-Equipment dabei, so wie wir. Aber die hatten zunächst auch erstmal Bammel, vor allen Dingen von der Höhe, wie wir hier hören können, von einer niederländischen Touristin.
I'm very, very terrified.
Horror, jetzt darauf. Ich kann Höhe eigentlich überhaupt nicht ab. Deshalb kriege ich gerade ehrlich gesagt ganz schön Angst. Naja, wenn das alle hier hinkriegen, werde ich es auch irgendwie schaffen.
Naja, und dann kam natürlich noch dazu, dass auch die in dieser Seilschaft waren mit ja völlig wildfremden Menschen. Und da muss man sich aufeinander verlassen. Denn wenn jetzt einer in dieser Gruppe ausschert und beispielsweise durch einen unüberlegten Schritt in so eine Gletscherspalte rutscht, dann halten ihn ja die anderen über das Seil fest. Das ist aber Gott sei Dank nicht passiert. Kommt aber ab und zu vor, wie mir unser Gletscherführer erzählt hat, also verstauchter oder auch sogar mal, wenn es richtig blöd läuft, ein gebrochener Knöchel, sind dort auf dem Gletscher die häufigsten Verletzungen. Das hat er mir dankenswerterweise aber erst nach der Tour erzählt. Und um ganz ehrlich zu sein, außer unserer Gruppe sind da an dem Tag alle heil rauf und auch wieder runtergekommen.
Okay, das sind gute Nachrichten. Und wer war jetzt da so dabei in eurer Gruppe? Ich meine, da waren auch Kinder dabei, oder?
Also jetzt kleine Kinder nicht, aber tatsächlich zwei Freundinnen aus den Niederlanden, die gemeinsam mit ihren drei Söhnen diesen Gletscherausflug gemacht haben. Die beiden Freundinnen, die waren mit Campern unterwegs, aus der Kategorie ausgebauter VW-Bus. Die waren schon früher häufig auch am Mittelmeer, Italien, Griechenland, Spanien. Und die haben einfach gesagt, das geht nicht mehr, das ist uns viel zu heiß.
Ich denke, die meisten Leute wollen immer noch in die Sonne. Aber Spanien, Italien um diese Jahreszeit, das ist in den letzten Jahren immer heißer geworden. Ich halte es dort ehrlich gesagt nicht mehr aus.
Also beispielsweise im Camper ist deren Hauptproblem gewesen, du bekommst da nachts kein Auge zu, sagten sie. Tagsüber knallt die Sonne und die Jungs eben im Teenageralter, die wollen aktiv sein und das kann man halt schlecht bei 38 Grad. Und dann haben sie sich eben für diese Gletschertour entschieden bei, naja, sagen wir mal 10 Grad. Ich habe aber auch noch in Mittelschweden auf einem Campingplatz mit deutschen Campern gesprochen und auch die sagten, das sei für sie auch ein Sicherheitsthema, dass die jetzt nicht mehr unbedingt nach Südeuropa fahren, weil das haben die früher auch gemacht, aber die haben einfach keine Lust auf Überschwemmungen, auf Waldbrände oder ähnliches. Dann lieber 23 Grad und eine leichte Brise am See, auch mal Tag Regen, skandinavischer Sommer halt.
Aber ist es nicht irgendwie absurd, wenn Leute jetzt so im Prinzip vor dem Klimawandel ins kühlere Skandinavien fliehen, in Anführungszeichen, und dann irgendwie auf eine Gletschertour gehen oder halt da Urlaub machen? Ist das nicht schon so ein bisschen, weiß nicht, Katastrophentourismus, so nach dem Motto, das müssen wir jetzt unbedingt noch sehen, bevor halt auch das weggeschmolzen ist hier?
Ja, irgendwie schwingt das natürlich gerade bei dieser Gletschertour als Thema mit, ist ja klar. Allerdings ist das jetzt nicht nur in Skandinavien oder in Norwegen so, sondern ja bei allen Gletschern, auch in den Alpen, wenn man die sich angucken möchte. Aber es gab tatsächlich auch nachdenkliche Momente auf dieser Tour. Eine der Mütter aus den Niederlanden sagte mir dazu beispielsweise, natürlich macht sie das nachdenklich, welche Welt sie ihren Kindern hinterlässt und ob die jetzt in 30 oder 40 Jahren hier noch mit den eigenen Kindern dann übers Eis gehen können, weiß man nicht. Fakt ist, der Nygårdsbreen schmilzt wie viele Gletscher auf der Welt. In 2018, das war hier in Skandinavien so ein Rekordsommer, es hatte wochenlang um 28, 30 Grad. Übrigens verheerende Waldbrände in Schweden, vielleicht erinnert man sich dran, das war auch viel in der Tagesschau zu sehen. Und allein in diesem Sommer 2018 hat der Nygårdsbreen rund 100 Meter an Ausdehnung verloren. Der ist quasi den Berg hochgeschmolzen. Und daran sieht man, der Klimawandel ist auch in Skandinavien greifbar, nicht nur in Südeuropa.
Ja, und wie lange funktioniert das dann noch mit dieser Coolcation in Skandinavien?
Ja, also natürlich gibt es auch hier eine Klimaveränderung. Es wird natürlich auch ein Stück wärmer. Andererseits ist das natürlich immer noch ein total anderer Sommer in Skandinavien als, sagen wir mal, südlich des Mains. Auch wenn die Temperatur mittel ansteigt, wird es ja hier nicht plötzlich dauerhaft extrem heiß. Was zunimmt im Norden, das ist zu beobachten, sind auch Extremwetterlagen. Das heißt Starkregen oder wie erwähnt dieser Rekordsommer 2018, der eine sehr, sehr ungewöhnliche Trockenheit ausgelöst hat.
Du hast ja dich bei deiner Recherche zu dem Thema auch gefragt, ob man das auch in Zahlen ausdrücken kann, dass jetzt mehr Leute nach Nordeuropa reisen und dort Urlaub machen. Was hast du da rausgefunden? Gibt es Zahlen, die das bestätigen?
Also es gibt jetzt keine validen Zahlen über Anzahl und Herkunft von Touristen in den einzelnen skandinavischen Ländern. Es sind eher Einzelbetrachtungen. Wir haben mit vielen Campingplatzbetreibern beispielsweise telefoniert. In Mittelschweden sagte mir einer von denen, es seien diesen Sommer 20% mehr Buchungen aus dem Ausland. Und im Gespräch mit seinen neuen Gästen käme immer wieder heraus, die neuen Gäste kommen, weil sie keine Lust mehr auf die Hitze in Südeuropa haben. Das scheint also schon eine Entwicklung zu sein, die sich über die letzten Jahre so fortgesetzt hat. Ich würde es jetzt noch nicht als Massentrend bezeichnen. Aber spannend, es gibt dazu eine Studie der EU und die kommt wiederum zu einem sehr klaren Ergebnis. Künftig wird der Tourismus in Skandinavien vom Klimawandel profitieren, wenn man das so sagen kann. Je stärker das Klima aufheizt, desto mehr verlagern sich die Touristenströme von Süd nach Nord. Das ist das eindeutige Ergebnis. Die haben 270 Regionen in Europa ausgewertet und geschaut, wie sich mit Klimaprognosen im Zusammenhang die Touristenströme entwickeln werden. Und da kann man kurz gesagt zusammenfassen, künftig weniger Spanien, weniger Griechenland, dafür mehr Dänemark und mehr Schweden.
Ja, und was heißt das dann für die Länder, wenn da jetzt mehr Reisende hinkommen? Also gibt es da nicht direkt so das nächste Urlaubsphänomen, Overtourism? Das ist ja jetzt schon stellenweise zu sehen.
Ja, das ist ein Thema in den Sommermonaten. Beispiel wieder in Nygårdsbreen, der Gletscher. In den Sommermonaten kommen 12.000 Besucher, Tendenz steigend. Das wird dann irgendwann voll da oben. Also wir haben das gemerkt, jetzt Anfang August. Dadurch, dass diese Gruppen sich in den Seilschaften bewegen, da kann man ja nicht einfach mal an einer Gruppe vorbeiziehen, die gerade ein paar Fotos machen möchte. Sprich, wenn dann so eine Gletscherspalte kommt, durch die man auch laufen kann, dann muss man da schon mal 1, 2, 3 Minuten warten, bevor die Gruppe dann durch ist, die vor einem dort reingegangen ist. Und der Bergführer, bei dem wir in der Seilschaft waren, hat beispielsweise schon vor 2 Jahren die Tourismusagenturen gebeten, seinen Gletscher nicht auch noch in Asien zu vermarkten, damit nicht noch mehr Touristen mit dem Flieger kommen. Das ist dann wiederum schlecht fürs Klima und bedroht den Gletscher. Und das hat er auch noch mal erläutert.
Wir haben der Tourismusindustrie gesagt, macht zum Beispiel kein Marketing mehr im Fernen Osten, in Asien. Denn es ist paradox. Sie wollen die Gletscher sehen, bevor sie verschwinden. Doch wenn immer mehr mit dem Flieger kommen, wird der Einfluss auf den Klimawandel größer und damit auch die Bedrohung der Gletscher.
Generell stellt sich auch eine moralische Frage, ob man quasi die Folgen des Klimawandels wirklich vermarkten darf.
Und? Darf man? Was ist, zu welchem Schluss kommen die Menschen da?
Also das ist natürlich immer die Frage, was für eine Einstellung habe ich zum Tourismus, wenn Tourismus dazu führt, dass ich in meinem Restaurant dann noch mehr Umsatz habe und dort Gäste sitzen, die sonst nicht sitzen würden, dann finde ich das vermutlich gut. Wenn ich an einer Destination wohne, wo die Mietpreise dann steigen und sich Einheimische dort keine Wohnung mehr leisten können, dann ist es natürlich schlecht. Also das liegt immer im Auge des Betrachters. Aber diese Diskussion ist hier in Schweden durchaus spürbar und die wird auch nicht leiser werden in den nächsten Jahren.
Und machst du Coolcation oder zieht's dich in den Süden in diesem Sommer?
Das ist eine ewige Diskussion mit meiner Frau, weil ich bin ein großer Fan von nicht unbedingt mehr als 25 Grad im Sommer. Meine Frau, die aus Süddeutschland kommt, die zieht's immer eher in die Hitze südlich der Alpen und die Kinder sind mal so und mal so. Deswegen haben wir eine ganz einfache Faustregel, einen Sommer Skandinavien, einen Sommer in den Süden und dieses Jahr ist Skandinavien dran. Deswegen freue ich mich noch auf 14 Tage Coolcation in Dänemark.
Dann viel Spaß dabei und herzlichen Dank an Christopher Sell aus dem ARD-Studio in Stockholm.
Sehr gerne.
Während der Sommer bei uns in Deutschland ja erstmal auf sich warten ließ, war der 21. Juli der heißeste Tag auf der Erde seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Die weltweite Durchschnittstemperatur, die lag dabei 17,09 Grad Celsius. Das teilte der EU-Klimawandeldienst Copernicus mit. Schuld daran seien Hitzewellen in den USA, in Russland und bei uns in Europa. Und weil der Klimawandel weiter voranschreitet, da erwarten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch weitere Hitzerekorde. Tja, und die steigenden Temperaturen, das haben wir anfangs schon gesagt, die merken wir vor allem im Süden Europas, auch in Spanien. Und ich spreche jetzt mit Milena Pieper aus dem ARD-Studio in Madrid. Hi Milena.
Hi.
Spanien ist ja seit über 30 Jahren an der Spitze der Lieblingsurlaubsländer der Deutschen. Wie heiß ist es jetzt gerade bei euch?
Boah, also wenn ich mir die Wetterkarte anschaue, ist die vor allem im Landesinnern rund um Madrid, im Osten bei Barcelona und ganz im Süden wirklich tiefrot. In Madrid sind für heute 39 Grad angesagt, in Barcelona und Valencia 32 bzw. 33 Grad und in Sevilla im Süden sind es 40 Grad und das geht eben schon seit Tagen so. Hier in Madrid läuft man wirklich wie gegen so eine Hitzewand, wenn man am Nachmittag das Haus verlässt. Und tatsächlich hat Greenpeace auch mit Wärmebildkameras Temperaturen von über 50, teilweise sogar über 60 Grad an beliebten Plätzen in der Stadt gemessen.
Boah, das ist in Städten natürlich auch noch mal krasser als in den Regionen am Meer bestimmt. Aber was machen denn die Leute, um sich abzukühlen?
Also hier in Madrid sind die Straßen tagsüber ziemlich leer. An mehreren Bäckereien oder Cafés habe ich diese Woche auch schon gesehen, dass da Schilder hängen, auf denen steht, dass sie früher schließen oder eben jetzt wirklich länger Ferien machen über den Sommer. Also die Menschen sind in der Stadt nicht wirklich viel draußen unterwegs und ziehen sich eher zurück oder fahren eben dahin, wo es kühler ist, vielleicht in den Norden in Spanien. Was aber krass ist, Madrid zieht auch im Sommer immer noch mehr Touristinnen und Touristen an. Die Stadt hat letztes Jahr im August ein historisches Hoch von mehr als 760.000 Touristinnen erreicht. Das zeigt eine Umfrage des Nationalen Statistikinstituts zur Hotelbelegung. Und um das halten zu können, trotz der Hitze, gibt es hier in Madrid diesen Sommer zum Beispiel ein Projekt von der Stadt, bei dem viele Museen damit werben, kühle Rückzugsorte zu sein. Und ja, da gibt es dann zum Beispiel Flamenco-Vorstellungen im Kühlen, also ein bisschen anderer Sommerurlaub.
Ja, absolut. Aber jetzt fahren natürlich nicht alle in die Städte, sondern viele machen Urlaub am Strand, am Meer, auf den Inseln. Wie verändert sich denn der Spanienurlaub für die Touristinnen und Touristen durch die Hitze, wenn wir jetzt mal von den Angeboten in Madrid absehen?
Naja, also dass es im Sommer in Spanien heiß ist, das ist ja nichts Neues. Wenn man sich den August in den letzten 5 Jahren anschaut, dann lagen die Temperaturen jetzt zu dieser Zeit Anfang, Mitte August fast immer über 30 Grad in den Regionen, wo es jetzt gerade so heiß ist. Und die TouristInnen lassen sich eben nicht davon abschrecken, ganz im Gegenteil. Insgesamt in Spanien sind auch im ersten Halbjahr 2024 gab es einen Rekord an Hotelübernachtungen. Und obwohl die Hotelpreise gestiegen sind, lassen die Menschen sich eben nicht davon abschrecken, auch in die Hitze, in die heißen Regionen zu kommen. Es gibt aber durchaus auch Einschränkungen in den Urlaubsregionen, vor allem zum Beispiel durch Trockenheit. Also in Katalonien, Barcelona und drumherum, die hatten schon vor der Saison oder zu Beginn der Saison den Wassernotstand ausgerufen. Und die Waldbrandsaison fängt jetzt auch wieder an. Das kann natürlich auch TouristInnen betreffen, also entweder als Verursacher oder eben vor allen Dingen auch als Leidtragende dann im Urlaub.
Siehst du, dass sich die Urlaubsregionen irgendwie auf diesen Umgang mit Hitze, mit Trockenheit vorbereiten? Oder ist das einfach Business as usual, weil es ja immer schon heiß gewesen im Sommer?
Genau, also es gibt viele Dinge, die eben immer schon so waren, wo die Hotelanlagen und so ja auch darauf vorbereitet sind. Wenn wir uns das Beispiel Katalonien aber nochmal anschauen, wo eben diese Wasserknappheit geherrscht hat zu Beginn der Saison, da sind wirklich dann Pools nicht neu mit Wasser gefüllt worden, die Duschen am Strand sind abgestellt worden, das alles eben, um Wasser zu sparen. Die hatten dann tatsächlich noch mal Glück, also die Region, da gab es dann Starkregen im späten Frühling und die Wasserspeicher konnten wieder aufgefüllt werden. Das heißt aber eben nicht, dass jetzt das Problem mit der Trockenheit behoben ist. Also theoretisch können da Maßnahmen auch jederzeit wieder ergriffen werden. Und das sind natürlich auch Sachen, die ich dann als Urlauberin vor Ort eben merken würde, wenn ja ich eben nicht mehr so easy in den Pool springen kann oder am Strand die Duschen eben abgestellt sind. Da bleibt eben die Situation einfach, dass es zu wenig Wasser für zu viele Menschen dann vor Ort gibt.
Ja, und es gab ja auch große Demonstrationen in dieser Urlaubssaison schon. Sind Urlaubende denn überhaupt noch willkommen?
Also tatsächlich längst nicht überall und vor allen Dingen nicht von allen. Das Stichwort Overtourism ist mittlerweile in ganz Spanien ein Thema. Also es gab ja, du hast es schon gesagt, Demonstrationen eben auch an verschiedenen Orten in Spanien, in Barcelona, auf den Kanaren, auf den Balearen, also Mallorca zum Beispiel. Und allein in Barcelona werden dieses Jahr zum Beispiel 19 Millionen Besucher erwartet. Also das ist wirklich eine ordentliche Hausnummer. Und diese Proteste gegen den Massentourismus, die richten sich teilweise auch gegen die Touristen. Die wurden in Barcelona jetzt zum Beispiel vor einiger Zeit auch mit Wasserpistolen attackiert. Da sind ziemlich viele Bilder durch die Medien gegangen. Es ist aber auch so, dass sich insgesamt diese Proteste vor allen Dingen in der großen Masse gegen Politik und die Tourismusbranche richten. Es ist so, dass zum Beispiel auf Mallorca die Wohnungsnot total groß ist, dadurch, dass eben viele, viele Wohnungen, die da sind, als Ferienwohnungen vermietet werden und die Einheimischen sich eben auch die Mietpreise einfach nicht mehr leisten können. Das sind natürlich dann eher strukturelle Probleme als welche, die sich jetzt gegen den einzelnen Touristen richten. Gleichzeitig ist es aber natürlich auch so, dass viele Regionen einfach abhängig vom Tourismus sind. Und deshalb ist insgesamt die Frage eigentlich nicht, ob Tourismus ja oder nein, sondern wie dann ein umweltschonender und sozialverträglicher Tourismus für alle überhaupt aussehen könnte und ob das irgendwie funktionieren kann.
Vielen Dank nach Madrid an Milena Pieper in unser ARD-Studio.
Sehr gerne.
Wohin können wir in Zukunft eigentlich noch reisen, wenn die Lieblingsurlaubsregionen immer heißer werden? Darüber spreche ich jetzt mit Niklas Völkening. Er ist Humangeograf an der Universität Augsburg, beschäftigt sich in seiner Forschung mit den Auswirkungen des Klimawandels auf den Tourismus. Hallo.
Hallo Frau Jeschke, grüß Sie.
Ist Coolcation, das haben wir am Anfang dieses Podcasts gehört, ist das ein echter Trend oder eher ein Marketing-Gag aus Skandinavien?
Ich würde sagen, weder das eine noch das andere. Ich denke, es ist etwas dran, dass Menschen sich im Urlaub Gedanken über den Klimawandel machen und sich überlegen, ja, ist es an meinem Urlaubsort denn vielleicht zu heiß oder sind die klimatischen Bedingungen ungeeignet? Einen wirklichen Trend, dass Menschen in ihrem Urlaub gezielt an solche Orte fahren, können wir jetzt allerdings wissenschaftlich oder statistisch noch nicht nachweisen. Ich gehe aber fest davon aus, dass es ja deutliche Verschiebungen im Reisemarkt in den nächsten Jahren oder vielleicht auch erst Jahrzehnten zu beobachten sein wird. Aktuell ist das noch nicht wirklich zu beobachten, aber man spricht zumindest darüber.
Und wohin verschieben sich die Reiserouten dann?
Ja, das ist so ein bisschen ein Blick in die Glaskugel. Reiseverhalten ist sehr schwierig tatsächlich vorherzusagen, vor allem über mehrere Jahre oder Jahrzehnte hinweg. Wir gehen allerdings davon aus, dass insbesondere die skandinavischen Länder beliebter werden, weil sie ja einfach vom Klima her günstiger sind, aber auch am Meer gelegene, einfach nördlicher gelegene Destinationen, wie beispielsweise die Bretagne, die Normandie, die ganze Nordseeküste, die werden zukünftig wahrscheinlich stärker frequentiert werden im Sommer, aber auch so Regionen wie die Ostseeküste Polens beispielsweise oder das Baltikum, die werden wahrscheinlich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten immer so einen kleinen Tourismusboom erleben können.
Also wird die Ostsee dann das neue Mittelmeer oder die Nordsee?
Ja, gute Frage. Es gibt ja jetzt schon Erwärmungstendenzen in der Ostsee, die wird man beobachten müssen. Auch da hält sich das Wasser auf, natürlich nicht ganz so stark wie im Mittelmeer. Ich würde es jetzt nicht ganz so explizit formulieren, aber wir werden wahrscheinlich doch eine gewisse Umlenkung von Reiseströmen aus dem Mittelmeer eben an Nord- und Ostsee erleben können.
Spielt der Klimawandel denn jetzt schon eine Rolle bei der Entscheidung, wo ich Urlaub machen möchte oder nicht? Oder ist uns das erstmal egal, weil Urlaub ist Urlaub und der hat halt immer schon in Italien oder Spanien stattgefunden?
Ja, das ist ganz interessant. Wir sprechen da von der sogenannten Attitude-Behavior-Gap, also einer Lücke zwischen der persönlichen Einstellung und dem tatsächlichen Handeln. Und tatsächlich ist es so, also wir wissen das aus Befragungen, dass vielen oder eigentlich allen Reisenden das Klima wichtig ist und dass ihnen bewusst ist, dass innereuropäische Flugreisen beispielsweise, dass die besonders klimaschädlich sind. Also den Menschen ist bewusst, dass viele touristische Reisen klimaschädlich sind. Sie handeln aber nicht danach, sondern steigen dann doch eben in den Flieger nach Mallorca. Also einfach nur mal als Beispiel herausgegriffen. Diese Attitude-Behavior-Gap zu überwinden, das ist ganz, ganz schwierig und das schaffen tatsächlich nur die wenigsten dann zu verzichten. Und so fühlt sich das im ersten Moment für viele dann einfach an, dass sie auf etwas verzichten müssen, auf das sie sich das ganze Jahr über freuen. Und das zeigen Befragungen auch, der Tourismus, das Reisen, das ist eine der Sachen, bei denen die Menschen am wenigsten bereit sind zu sparen und Abstriche zu machen. Also das ganze Jahr über reißt man sich ja zusammen und trennt Müll und fährt Fahrrad und Straßenbahn. Aber im Urlaub, da möchte man dann was erleben. Und da ist es dann auch nicht ganz so wild, wenn man fliegt. Also das ist so, für viele ist das dann so die große Ausnahme vom Alltag und die darf dann auch mal klimaschädlich sein. Also in der Denkweise vieler Menschen jedenfalls.
Aber wenn wir uns die Nachrichten so aus den letzten Wochen mal anschauen, dann haben wir lesen können, also archäologische Stätten wie zum Beispiel die Akropolis machen mittags zu und erst abends wieder auf, weil es einfach zu heiß ist. Es brennen Wälder, nicht nur in Griechenland und zum Teil halt auch in der Nähe von Hotels oder von Badestränden. Ab wann wird denn eine Urlaubsregion unattraktiv oder tritt das einfach überhaupt nicht ein bei den Reisenden?
Da muss tatsächlich schon sehr, sehr viel passieren, dass die unattraktiv wird. Also die ganzen Faktoren, die Sie genannt haben, Hitze, Waldbrände etc., die sind ja nur Teil der Teil dessen, was Menschen in ihre Reiseentscheidung einfließen lassen. Ein ganz, ganz gewichtiger Faktor ist ja unter anderem der Preis. Und wir haben das letztes und dieses Jahr auf Rhodos beobachten können. Im letzten Jahr gab es da ja sehr verheerende Waldbrände, die weite Teile der Insel betroffen haben. In diesem Jahr und auch schon im zweiten Teil des letzten Jahres waren die Besuchszahlen dort aber schon wieder sehr, sehr hoch. Vor allem dadurch gesteuert, dass viele Anbieter einfach zu sehr günstigen Preisen Reisen dorthin angeboten haben. Das hat dann auch die Nachfrage wieder beflügelt. Deswegen nur aufgrund von Hitze, von Waldbränden oder Ähnlichem lassen sich aktuell noch relativ wenige von ihren Reiseplänen abbringen. Es ist aber davon auszugehen, dass sich auch das in Zukunft verändern wird, wenn auch wahrscheinlich zunächst in kleinen Schritten.
Jetzt haben wir uns immer angeschaut, die Sicht derjenigen, die Urlaub machen oder Urlaub machen wollen. Aber was heißt denn das für die Menschen vor Ort? Weil diese Tourismusregionen sind ja zum Teil auch sehr abhängig von den Reisenden aus den anderen Ländern. Tourismus ist ein Wirtschaftszweig, schafft Arbeitsplätze. Und es gibt eine Studie im Auftrag der EU-Kommission. Demnach könnten Griechenland, Spanien, Italien, Portugal bis zu 30% der Touristen und Touristinnen verlieren. Also was bedeutet das dann für die Menschen vor Ort?
Das bedeutet natürlich im ersten Schritt große wirtschaftliche Einbußen für die Region vor Ort. Also wie Sie es gesagt haben, der Tourismus ist dann einer der entscheidenden Wirtschaftsfaktoren. Und wenn dann Menschen ausbleiben, wenn die Reisenden ausbleiben, dann führt das zu erheblichen Einbußen, was sich dann wahrscheinlich zunächst auch in steigenden Arbeitslosenzahlen niederschlägt. Das wird sich wahrscheinlich auf mittlere bis lange Frist auch in Infrastrukturen, in sozialen Angeboten oder in öffentlichen Angeboten niederschlagen, dass dann beispielsweise die durch den Tourismus querfinanzierte Stadtbibliothek beispielsweise, dass die in dem Umfang nicht mehr vorgehalten werden kann. Also es hat tatsächlich große wirtschaftliche Folgen für die Region und auf mittlere bis lange Frist dann auch soziale und auch infrastrukturelle Folgen.
Und nehmen Sie wahr, dass die Regionen sich in irgendeiner Form darauf vorbereiten oder versuchen gegenzusteuern, wenn das möglich ist?
Ja, viele Regionen bemühen sich da tatsächlich und legen nicht einfach die Hände in den Schoß. Diese Anpassungsstrategien, die laufen im Wesentlichen zweigleisig ab. Zum einen ist das die Anpassungsversuche an den Klimawandel, also dass man das Reisen vor Ort weiterhin möglich macht, indem man beispielsweise für Beschattung auf öffentlichen Plätzen sorgt oder für Besprenkelung oder so Sprühnebel in Cafés, um den Aufenthalt im Freien einfach angenehmer zu machen. Das sind in der Regel aber nur kosmetische Effekte. Also den Klimawandel an sich, das Klima an sich, das ist einfach ganz, ganz schwer zu, also wirklich sehr, sehr schwer zu modifizieren. Auf der anderen Seite bemühen sich viele Destinationen auch darum, ihre Wirtschaftsstruktur zu diversifizieren, sich einfach breiter aufzustellen, um nicht nur vom Tourismus abhängig zu sein. Aber auch das ist häufig leichter gesagt als getan, weil diese Region einfach oder der Tourismus dort einfach so wichtig ist. Wo ich persönlich finde, dass das relativ gut gemacht ist, ist in Nordspanien, im Baskenland beispielsweise, also San Sebastian, Bilbao. Da funktioniert das aus meiner Sicht relativ gut, diese Klimawandelanpassung. Man muss allerdings auch sagen, dass die durch die Lage am Atlantik auch andere klimatische Voraussetzungen haben als Destinationen am Mittelmeer. Also die haben es vielleicht auch ein bisschen einfacher, in Anführungszeichen.
Wie sieht denn der Urlaub in 20 Jahren, sag ich jetzt mal, aus?
Ja, welcher Urlaub?
Also der Sommerurlaub. Der Sommerurlaub.
Ja, wie sieht der Sommerurlaub in 20 Jahren aus? Der kann ganz unterschiedlich aussehen. Der kann reichen von der Reise nach Nordnorwegen, weil es da schön angenehm ist und weil man da trotzdem noch baden kann. So kann der Urlaub in 20 Jahren aussehen. Der kann aber auch so aussehen, dass ja die Menschen weiterhin nach Sizilien fahren im Sommer, weil das Angebot einfach zu verlockend ist und weil Palermo einfach so schön ist. Und naja, dann ist es halt 3 Tage heiß. Wenn wir jetzt vom klassischen Sommerurlaub sprechen, dann müssen wir uns aber auch die Frage stellen, ob es diesen klassischen Sommerurlaub in 20 Jahren in der Form noch gibt oder ob die Reise nach Italien, ob die nicht grundsätzlich in andere Monate, in andere Jahreszeiten verschoben wird. Also dass es dazu eine Verschiebung der Hauptreisezeit kommen wird, dass Menschen eben dann vornehmlich im Oktober, November oder im März, April, Mai nach Italien oder Spanien oder Griechenland in die Türkei reisen werden.
Ganz herzlichen Dank. Sie werden das für uns weiter beobachten. Niklas Völkening, Humangeograf an der Uni Augsburg, beschäftigt sich mit den Auswirkungen des Klimawandels auf den Tourismus. Danke für das Gespräch.
Ja, ich danke. Herzlichen Dank.
Das war der Weltspiegel-Podcast für diese Woche. Wenn ihr jetzt mehr Lust aufs Reisen bekommen habt und ein bisschen Inspiration braucht, dann hört doch mal rein in den Reisepodcast zwischen Hamburg und Haiti. Mein Kollege Udo Schmidt und seine Gäste, die nehmen euch mit. Nach Barbados, Italien oder nach Somaliland am Horn von Afrika. Der Podcast zeigt, wie die Menschen vor Ort leben, wovon sie träumen, und er nimmt euch ein bisschen mit um die Welt. Ihr findet zwischen Hamburg und Haiti in der ARD-Audiothek und dort gibt's auch uns, den Weltspiegel-Podcast, kommende Woche wieder. Redaktion dieser Folge hatten Steffi Fetz und Lena Bergmann. Ich bin Johanna Jeschke.